ein glückseliger Mensch geworden, ohne Werke getan zu haben. Römer Kapitel 4, Verse 1 bis 8. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleische gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Gleichwie auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Abrahams Glaube und die Errettung ohne menschliche Anstrengung. Der Apostel Paulus sagte in Bezug auf den Glauben Abrahams, dass Abraham nach dem Fleisch oder durch Werke absolut nichts hatte, dessen er sich groß rühmen konnte. Der Grund, warum Abraham von Gott anerkannt werden, zum Vater des Glaubens aufsteigen und ein gesegneter Heiliger werden konnte, der die Sündenvergebung empfing, lag einzig und allein darin, dass er dem Wort Gottes glaubte. Die Bibel lehrt, dass Gott nicht auf die Werke Abrahams schaute, sondern auf sein an Gott glaubendes Herz und ihm dies als Gerechtigkeit anrechnete. Mit anderen Worten war der Glaube Abrahams keine eigene persönliche Anstrengung, sondern ein Glaube, der das von Gott gesprochene Wort genauso annahm, wie es ist. Daher sprechen die Verse 4 und 5 in Römer Kapitel 4 wie folgt. Dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Apostel Paulus erklärt anhand des Beispiels Abrahams deutlich den Unterschied zwischen Werke tun und keine Werke tun. Der Glaube Abrahams fügte keinerlei menschliche Mühe hinzu. Es war ein Glaube, der Gott vertraute, selbst ohne Werke zu tun. Genau an den Gott zu glauben, der den Gottlosen rechtfertigt, das ist die Wahrheit und das Wesen des Glaubens, den Abraham besaß. Wir müssen tief darüber nachdenken, was wahrer Glaube ist. Heutzutage missverstehen viele Menschen den Glauben Abrahams. Sie lehren, dass Gott unsere Sünden auf den Leib Jesu gelegt und sie alle am Kreuz getilgt habe, weshalb wir nun diese Tatsache glauben müssen. Wenn man sich jedoch die Tatsache ins Gedächtnis ruft, dass der Glaube Abrahams kein Glaube aus Werken war, wird der Wille oder Entschluss selbst, ich muss glauben, letztendlich zu einem Werk einer Anstrengung des Glaubens. Der Glaube, den Gott von uns verlangt, ist nicht bedingt in dem Sinne, ich habe dir die Sündenvergebung gewährt, also musst du dich nun anstrengen, mir zu glauben. Wenn wir uns anstrengen müssen, um zu glauben, wird dieser Akt des Glaubens selbst zu einem Werk, auch wenn er körperlich nicht anstrengend ist. Wahrer Glaube bedeutet, vor der Tatsache zu stehen, dass Gott unsere Sünden bereits vollkommen beseitigt hat. Es bedeutet einen Zustand, in dem man nicht mehr sagen kann, dass es noch Sünde gibt, weil die Sünde bereits vollständig verschwunden ist. Das heißt, einen Zustand, in dem man gar nicht anders kann, als dies anzunehmen, ohne sich überhaupt anstrengen zu müssen, um zu glauben. Die von Gott vollbrachte Tatsache schlichtweg anzuerkennen und ihr zuzustimmen, das ist die Art und Weise, wie Gott unsere Sünden hinwegnahm und das Erscheinungsbild des wahren Glaubens. Gott fragt uns, ich habe eure Sünden beseitigt. Habt ihr also jetzt noch Sünde? Er fordert von uns nicht die Anstrengung zu glauben, sondern proklamiert uns zu seinen Kindern, weil er die Sünde bereits beseitigt hat. Daher betont das Evangelium nicht die Verpflichtung, Jesus ist am Kreuz gestorben, also müssen wir das glauben. Das Wort, welches besagt, dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, bestätigt, dass Gott uns so vollkommen gerettet hat, dass selbst diese kleine Anstrengung, glauben zu müssen, nicht erforderlich ist. Vollkommene Errettung, unvermischt mit menschlicher Anstrengung. Heutzutage predigen viele Christen das Evangelium und sagen, dass sie die Beseitigung der Sünden durch den Glauben an das Blut Jesu am Kreuz erlangt haben. Sie betonen die Tatsache, dass Jesus auf diese Erde kam und die Sünden der Menschheit trug wie die Opfertiere des Alten Testaments und dass er durch das Vergießen seines kostbaren Blutes am Kreuz unsere Sünden reingewaschen hat. Gleichzeitig lehren sie Folgendes. Da Gott seinerseits alle Sünden beseitigt hat, werden wir nun, sofern wir dies unsererseits glauben, zu sündlosen Menschen. Mit anderen Worten ist dies die Logik, dass die Sünde bestehen bleibt, weil man nicht glaubt, und dass die Sünde nur dann verschwindet, wenn man glaubt. Dies ist jedoch nichts anderes als der Glaube aus Werken, vor dem die Bibel warnt. Genau wie das Wort besagt, dem aber, der keine Werke tut, und dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht als Gnade angerechnet. Denn schon der bloße Gedanke, dass es erst wirksam wird, wenn ich es für Gott glaube, wird vor Gott zu einer Mühe und einem Werk. Bedeutet das also, dass man nicht glauben sollte? Absolut nicht. Es bedeutet, dass die Errettung, die Gott uns geschenkt hat, so vollkommen vollbracht wurde, dass der Mensch nicht einmal ein noch so kleines Werk tun muss. Der Herr kam auf diese Erde, um sein Volk von seinen Sünden zu erretten. Hierbei bedeutet sein Volk die gesamte Menschheit, die nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Jesus wurde von Johannes getauft, als er 30 Jahre alt wurde. Der Zweck dieser Taufe war es, alle Sünden der Menschheit zu übernehmen und zu tragen. Zu diesem Zweck sandte Gott Johannes den Täufer 6 Monate zuvor und setzte ihn als Repräsentanten der Menschheit ein. Jesus empfing die Taufe von Johannes, dem Repräsentanten der Menschheit, als der hohe Priester des Himmelreiches. Durch diese Taufe wurde die Sünde der Menschheit ein für alle Mal auf Jesus übertragen und all unsere Sünden wurden substanziell abgewaschen. Danach lud Jesus die Sünde der Welt auf seine Schultern, vergoss sein Blut und starb am Kreuz, auferstand von den Toten und sitzt nun zur Rechten des Thrones Gottes. Auf diese Weise hat der Herr die Errettung so vollkommen abgeschlossen, dass wir nicht einmal die Anstrengung zu glauben unternehmen müssen. Dies ist kein Freibrief, der besagt, dass man nicht glauben müsse, sondern es bedeutet, dass er uns sogar von der Mühe befreit hat, glauben zu müssen. Eine Wahrheit, die allzu offensichtlich ist, wird von selbst anerkannt und akzeptiert, auch ohne dass man sich anstrengen muss, sie zu glauben. Genau dies ist die Art und Weise, wie unser Herr uns gerettet hat. Dennoch bezeugen viele Evangelisten und sagen, ich habe die Tatsache geglaubt, dass Jesus meine Sünde am Kreuz beseitigt hat. Und so verschwand die Sünde in meinem Herzen, womit sie den menschlichen Akt des Glaubens betonen. Dies entzieht sich jedoch ebenfalls nicht der Kategorie des Glaubens aus Werken. Wahrer Glaube. Entdeckung der Wahrheit. Keine religiöse Mühe. Der wahre Glaube, den Gott schenkt, wird nicht dadurch erlangt, dass wir einen persönlichen Entschluss fassen. Während wir das Evangelium von Wasser und Geist hören, entdecken wir den biblischen Bericht, dass Jesus im Alter von 30 Jahren die Taufe empfing, um unsere Sünden zu tragen. Wir erkennen die Tatsache, dass er durch die Taufe die Sünden übernahm und aus dem Wasser stieg, und dass er, diese Sünden tragend, das Gericht am Kreuz empfing, starb und auferstand. In dem Moment, in dem wir dieses Wort hören und erkennen, entdecken wir, dass unsere Sünden bereits substanziell übertragen und reingewaschen wurden. Die Tatsache, dass Jesus Christus an unserer Stelle substanziell das Gericht für die Sünde empfing und wieder lebendig wurde, um uns zu retten, erfüllt sich genau so in unseren Herzen. In der Tat, welches Werk gibt es, das wir tun müssten? Gibt es eine Notwendigkeit, die Mühe des Glaubens auf sich zu nehmen und zu geloben? In der Vergangenheit habe ich nicht so geglaubt, aber jetzt muss ich glauben? Selbst eine solche Mühe bleibt uns erspart. Heutzutage missverstehen viele die Tatsache, dass der Apostel Paulus über den Glauben Abrahams sprach und sagte, dass er dem Wort Gottes glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Sie eifern in dem Gedanken, dass, selbst wenn Gott die Sünden beseitigt hat, die Sünden nur dann getilgt werden, wenn es unsererseits ein Verfahren des Glaubens gibt. Dies ist jedoch lediglich ein Glaube aus Werken. Ganz gleich, wie laut wir rufen, dass wir an Gott glauben. Wenn der Inhalt dieses Glaubens selbst nicht die Wahrheit ist, wird dieser Glaube letztendlich zu einer Lüge und einem falschen Glauben. So wie es heutzutage nicht mehr nötig ist, eine Armbanduhr zu tragen, weil es Handys gibt, scheint es über 10 Jahre her zu sein, seit ich meine Uhr abgelegt habe. Hier ist ein Ring aus 14-karätigem Gold. Er wurde in einem Juweliergeschäft aus 14 Karat gefertigt. Wenn mir jemand diesen Ring gibt, wird er dann erst zu 14 Karat, wenn ich mich abmühe und sage, ich glaube, dass dies 14 Karat sind? Wenn die Tatsache, dass es sich um 14 Karat handelt, unveränderlich ist, habe ich nichts weiter zu tun, als dies einfach so anzuerkennen, wie es ist. Es ist schlichtweg 14-karätiges Gold, ohne dass man versuchen müsste, es zu glauben. Mit der Errettung verhält es sich genauso. Wenn der Herr unsere Sünden durch das Wasser und den Geist beseitigt hat, sind wir allein dadurch zu sündlosen Menschen geworden. Es besteht keine Notwendigkeit zu rufen, ich glaube. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Errettung erlangt wird, selbst wenn man nicht glaubt. Gemäß dem Wort, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Werden wir, wenn wir die Wahrheit anerkennen, dass der Herr all unsere Sünden beseitigt hat, augenblicklich frei von der Sünde. Die Logik, dass die Sünden bestehen bleiben, weil wir nicht glauben, obwohl der Herr sein kostbares Blut vergossen und die Sünden reingewaschen hat, und dass die Sünden erst in dem Moment beseitigt werden, in dem wir glauben, ist eine religiöse Mühe und läuft letztendlich darauf hinaus, ein Werk zu tun. Was wäre es anderes als ein Werk, wenn man sich abmüht und sich zwingt, etwas zu glauben, was im Herzen nicht angenommen wird? Den Boden umzugraben und Eisen zu schneiden, sind nicht die einzigen Werke. Der Herr gibt uns das Evangelium von Wasser und Geist und sagt uns, dies ist die Errettung, mit der ich euch gerettet habe. Daraufhin reagieren wir, ich verstehe, das ist richtig. Das Evangelium von Wasser und Geist hat mich gerettet. Dies ist wahrer Glaube. Krampfhaft zu sagen, ich glaube, ist der Beweis dafür, dass ich gerade irgendein Werk tue und bedeutet im Grunde, dass ich aus eigener Kraft glauben will, weil die Wahrheit nicht geglaubt wird. Der Glaube ist in dieser Hinsicht etwas sehr Subtiles. Eine Tatsache als Tatsache anzuerkennen, bedeutet, die Wahrheit zu kennen. Und dieses Erkennen selbst wird zum Glauben. Wenn man die Wahrheit kennt, kommt man ganz natürlich zum Glauben. Weil der Herr auf diese Erde kam und uns mit Wasser und Blut rettete, haben wir schlichtweg die Errettung empfangen. Ist das nicht so? Es gibt nur den Unterschied, ob man die Wahrheit kennt oder nicht. Weil der Herr uns mit dem Evangelium von Wasser und Geist gerettet hat, sind wir bereits gerettete Wesen. Die Errettung hängt vom Herrn ab, nicht von uns. Denn der Herr ist unser vollkommener Retter. Heutzutage gibt es in der christlichen Welt wahrlich viele bedauerliche Aspekte. Ich spreche auch von sehr grundlegenden Wahrheiten bezüglich der Stiftshütte. Es gibt nicht ein einziges Gerät oder einen Entwurf der Stiftshütte, der nicht mit dem Evangelium von Wasser und Geist in Verbindung steht. Diejenigen jedoch, die behaupten, Evangelikale zu sein, drängen am Ende immer darauf, glaubt dies, während sie von der Errettung Jesu sprechen. Den Glauben zu betonen, läuft letztendlich darauf hinaus, jemanden dazu zu drängen, ein Werk zu tun. Sie sprechen solche Worte, weil sie die Wahrheit nicht vollständig kennen. Ich predige Ihnen allen das klare Evangelium von Wasser und Geist. Als der Herr die Taufe von Johannes empfing, trug er tatsächlich Ihre und meine Sünden. Indem er die Taufe auf diese Weise empfing, erfüllte Jesus alle Gerechtigkeit und übernahm die Sünden der Menschheit. Ist dies eine Tatsache oder nicht? Es ist eine Tatsache. Jesus, der die Sünden trug, nahm diese Sünden der Welt auf sich und ging ans Kreuz. Und er wurde ans Kreuz genagelt, vergoss sein Blut und starb. Dies ist eine tatsächliche Begebenheit. Er erlitt das Gericht der Gerechtigkeit. Der Lohn der Sünde ist der Tod an unserer Stelle. Ebenso stand er wieder auf, um uns zu retten, und ist unser ewiger Retter geworden, der auch jetzt noch lebt. In dem Moment, in dem wir dieses Evangelium von Wasser und Geist erkennen, wird Jesus Christus wahrhaftig zu unserem Retter. Ist das nicht so? Das Wichtigste, um vor Gott die Errettung zu erlangen, ist, die Wahrheit zu kennen. Wenn man sie kennt, hat man die Errettung empfangen. Wenn man jedoch die Wahrheit nicht kennt, versuchen die Menschen, die Mühe des Glaubens aus eigener Kraft zu vollbringen. Eine Person, die bei der Verkündigung des Evangeliums nicht die spezifische Wahrheit predigt, glaubt letztendlich an ihre eigene Überzeugung. Und dies unterscheidet sich nicht von einem Werk, bei dem man versucht, die Errettung aus eigener Kraft zu erlangen. Das ist keine Errettung. Wir müssen uns nicht einmal die Mühe machen, krampfhaft zu glauben. Wenn Sie die Wahrheit kennen, erkennen Sie substanziell die Tatsache, dass es in dieser Welt und in Ihnen keine Sünde mehr gibt. Denn Jesus Christus, der die wahre Wahrheit ist, hat unsere Sünden vollkommen beseitigt. Wenn man die Bibel tiefgehend prüft, erkennt man, wie widersprüchlich das Evangelium ist, das heutzutage von den Menschen gepredigt wird. Als Jesus die Taufe empfing, trug er bereits unsere Sünden und wie das Wort besagt, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, übernahm er durch die Taufe alle Sünden der Menschheit. Da die Sünden bereits alle übertragen wurden, kann ich nicht verstehen, warum sie immer wieder den menschlichen Glauben betonen und sagen, die Sünden werden nur dann beseitigt, wenn man das Evangelium glaubt. In dem Moment, in dem die Wahrheit im Herzen als Wahrheit anerkannt wird, kommt der Glaube ganz natürlich und auch die Sündenvergebung ist vollbracht. Zahlreiche Evangelisten verwirren die Menschen jedoch mit absurden Äußerungen, weil sie selbst nicht glauben. Selbst wenn sie die Stiftshütte erklären, sagen sie lediglich, dass es jetzt keine Sünde mehr gibt, da all unsere Sünden durch das Blut am Kreuz verschwunden seien. Die Worte »Jesus kam auf diese Erde, um unsere Sünden zu beseitigen und wusch unsere Sünden ab, indem er sein Blut am Kreuz vergoss« scheinen auf den ersten Blick plausibel, aber der wichtigste Kern fehlt tatsächlich. Die ganze Wahrheit ist, dass Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer empfing, um unsere Sünden zu beseitigen, die Sünden übernahm, das Gericht empfing, indem er sein Blut am Kreuz vergoss, während er diese Sünden der Welt trug und auferstand, um unser wahrer Retter zu werden. Nur wenn das Evangelium von Wasser und Geist auf diese Weise im Herzen geglaubt wird, gibt es keine Sünde mehr. Es wird nicht allein dadurch zum Evangelium, dass man Sätze glatt formuliert. Wenn man die Bibel liest, aber nur das Blut am Kreuz oder das Lamm des Alten Testaments wörtlich versteht, ohne sich der Taufe bewusst zu sein, die Jesus von Johannes empfing, so ist das lediglich eine Logik, die nicht aufgeht. Wenn Gott sagen würde, ich werde dich retten, wenn du nur glaubst, ohne dass es ein klares Gesetz namens Wahrheit gäbe, würde Gott zu einem ungerechten Wesen werden. Ob wir glauben oder nicht glauben, von Gottes Seite aus hat er unsere Sünden bereits vollkommen mit dem Evangelium von Wasser und Geist beseitigt. Weil dies die unveränderliche Wahrheit ist, haben wir keine Sünde. Und weil diese Tatsache klar ist, wird sie geglaubt. Verstehen Sie meine Worte? Die heutigen Evangelisten erzwingen nur, dass man bedingungslos glauben müsse. So wie es im Vater unser heißt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, hat Gott bereits seinen eingeborenen Sohn gesandt und all unsere Sünden durch die Taufe und das Kreuz abgewaschen. Wie ergibt dann dennoch die Behauptung einen Sinn, dass die Sünden weiterhin bestehen bleiben, weil die Menschen nicht glauben? Betrachtet man solche Behauptungen, fehlt die entscheidende Tatsache, dass Gott seinen Sohn sandte, um die Taufe von Johannes zu empfangen und dadurch seinen Sohn unsere Sünden tragen ließ. Selbst wenn ein Satz ein Subjekt, Objekt und Prädikat hat und anständig aussieht, nützt er nichts, wenn der wichtigste Kern fehlt. Wenn man die Taufe, die Jesus Christus von Johannes empfing, und das Blut am Kreuz nicht zu einer Einheit verbinden kann, kann dieser Glaube nicht vollständig sein. Daher müssen wir die Wahrheit richtig und vollständig kennen. Verschwinden die Sünden einfach dadurch, dass man ruft, ich glaube an Gott? Ich möchte bei diesem Punkt klar zwischen richtig und falsch unterscheiden. Obwohl es an der Kraft des Fleisches mangeln mag, werde ich, nachdem ich alle Worte bezüglich der Stiftshütte gepredigt habe, denjenigen, die das falsche Evangelium predigen, selbstbewusst Fragen stellen. Ich werde sagen, wurden die Sünden wirklich dadurch beseitigt, dass man auf die Art und Weise glaubt, wie ihr sprecht? Ist es nicht vielmehr so, dass ihr andere krampfhaft dazu zwingt zu glauben, weil ihr selbst nicht glaubt? Es ist viel besser, tausendfach die Tatsache zu predigen, dass Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer empfing und alle Sünden der Welt trug. Es ist richtig, die Wahrheit zu predigen, dass er als Folge dieser Taufe keine andere Wahl hatte, als sein Blut zu vergießen und am Kreuz zu sterben, und dass er wieder lebendig wurde, um uns zu retten und zu seinen Kindern zu machen. Man sollte die Wahrheit predigen, anstatt die Menschen dazu zu drängen, zu glauben. Ob sie verstanden wird oder nicht, man muss die Wahrheit selbst immer wieder predigen. Denn in dem Moment, in dem man die Wahrheit selbst richtig erkennt, haben alle Sorgen und Probleme der Sünde ein Ende. Die Wahrheit, die unabhängig von menschlicher Anstrengung existiert. Die Menschen sprechen und glauben das Evangelium auf so absurde Weise. Viele Evangelikale behaupten, durch den Glauben an Jesus die Sündenvergebung empfangen zu haben, aber wenn man sich die von ihnen geschriebenen Bücher genau ansieht, unterscheidet sich dies praktisch nicht davon, gar keinen Glauben zu haben. Da die Leiter selbst die Wahrheit nicht kennen, verbleiben sie selbst in einem Zustand, in dem sie nicht glauben können. Sie kennen keineswegs die Tatsache, dass, als Jesus Christus die Taufe empfing, alle Sünden der Menschheit auf ihn übergingen. Wenn ein Evangelist die Wahrheit kennt, dass Jesus die Sünden der Menschheit trug, als er die Taufe empfing, ans Kreuz genagelt starb, während er diese Sünden trug und auferstand, um der wahre Retter zu werden, muss dieser Evangelist lediglich diese Wahrheit allein predigen. Der Rest hängt von Gott ab, und wenn die Menschen die Wahrheit richtig erkennen, entsteht der Glaube ganz natürlich. Selbst wenn man Veranschaulichungen und Erklärungen hinzufügt und sagt, die Leute hätten etwas erkannt, welchen Nutzen hat das? Die Logik, die oft in Gruppierungen wie der Heilssekte zu finden ist und die besagt, früher habe ich nicht geglaubt, aber jetzt, da ich an das Blut am Kreuz glaube, sind die Sünden verschwunden, ist keine echte Errettung. Da letztendlich sowohl der Prediger als auch der Gläubige ihr eigenes Werk tun, indem sie sich abmühen zu glauben, ist dies lediglich eine vergebliche Anstrengung. Wenn sie denken, dass die Sünden verschwunden sind, weil sie geglaubt haben, werden sie dann wieder zu einem Sünder, wenn sie diesen Glauben nicht aufrechterhalten können? Die wahre Wahrheit ist etwas, das Gott seinerseits bereits vollbracht hat, unabhängig von uns und ohne uns überhaupt zu fragen. Gott sandte seinen Sohn, um die Taufe von Johannes zu empfangen, und übertrug dadurch unsere Sünden auf ihn. Er belud den Sohn mit den Sünden und ließ ihn das Gericht am Kreuz empfangen. Und er ließ ihn auferstehen, damit er unser wahrer Retter werde. Ob wir glauben oder nicht, der Herr hat unsere Sünden bereits auf diese Weise beseitigt. Wenn man diese Wahrheit erkennt, wird sie ganz natürlich geglaubt, weil man die Tatsache kennt, dass es keine Sünde mehr gibt. Sich selbst zu dem Gelöbnis zu zwingen, lasst uns glauben, lasst uns nicht verändern, ist kein Glaube. Sind solche Liedtexte letztendlich nicht die Bekenntnisse von Menschen, die sich abmühten, aus eigener Kraft zu glauben, weil sich die Wahrheit nicht in ihren Herzen verankert hatte? Das ist ein selbstgemachter Glaube und lediglich ein typischer Glaube aus Werken. Auch ich wurde nicht auf diese Weise gerettet. Als ich in der Vergangenheit nur an das Blut am Kreuz glaubte, wurde ich wegen der Sünden, die ich täglich beging, gequält. Ich rief der Gemeinde zu, sie solle Buße tun, aber wenn der Gottesdienst vorbei war, wollte ich mich in einem Mauseloch verstecken. Wegen der Schuldgefühle, dass ich nicht in der Position war, die Gemeinde anzuschreien, warf ich mich im Heiligtum nieder und konnte nicht einmal gehen, bis alle Gemeindemitglieder nach Hause gegangen waren. Habe ich damals nicht an Jesus geglaubt? Habe ich nicht an das Blut am Kreuz geglaubt? Ich habe das alles geglaubt. Wenn ich jedoch persönliche Sünden beging, blieb die Sünde dennoch bestehen. Was war falsch? Es lag genau daran, dass ich die Wahrheit nicht kannte. Dann erkannte ich die Wahrheit. Als ich die Worte las, die auf Matthäus Kapitel 3, Vers 13 folgen, endeten all meine Sorgen. Da der Herr sagte, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, war es damit vollbracht. Das Prinzip, nach dem Abraham dem Wort Gottes glaubte und unser Anerkennen der in der Bibel aufgezeichneten Worte, so wie sie sind, sind dasselbe. Ich erkannte die Tatsache, all meine Sünden gingen über, als er die Taufe von Johannes dem Täufer empfing. Nicht nur meine Sünden, sondern die Sünden der gesamten Menschheit gingen auf die passendste Weise auf Jesus über. Weil Jesus die Sünden der Menschheit nicht hätte tragen können, wenn er die Taufe nicht empfangen hätte, empfing er die Taufe. Und in diesem Moment gingen auch meine Sünden über. So wurde der Herr zum Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, und konnte am Kreuz sagen, es ist vollbracht. In dem Moment, als ich diese Tatsache erkannte, verzogen sich die Wolken und Licht drang in mein Herz. Der Kern des Evangeliums und die Glückseligkeit eines sündlosen Lebens. Wie könnte man diesen Kerninhalt auslassen, wenn man das Evangelium predigt? Die Menschen geben sich nach außen hin spirituell und tun so, als ob sie das Evangelium vollständig kennen würden, aber in Wirklichkeit kennen sie dessen Kern überhaupt nicht. Es gibt diejenigen, die sich hochmütig verhalten, als wären sie großartige Wesen, aber jeder ist gleich. Sie sind schwache Wesen, die sich nicht von einem Kind unterscheiden, das eine Zeitung ausbreiten und sich erleichtern muss, wenn es dringend ist. Es gibt auf der Welt keinen Menschen, der wie ein erleuchteter Einsiedler ist. Fleisch ist Fleisch und Geist ist Geist. Auch wenn wir die Sündenvergebung empfangen haben und der Heilige Geist in uns ist, bleibt das Fleisch dennoch in uns. Daher müssen wir, der Führung des Heiligen Geistes folgend, über das Fleisch herrschen und so leben, dass wir der Gerechtigkeit des Herrn nachjagen. Ich sage diese Worte nicht, um sarkastisch über die Menschen zu sein. Es liegt daran, dass der Anblick derjenigen, die sich selbst Evangelikale nennen und lauthals das Evangelium der Erlösung oder das Sühneopfer anpreisen, während sie nicht einmal das Evangelium von Wasser und Geist richtig kennen, wahrlich vergeblich ist. Ihre Worte, denen der Kern fehlt, sind letztendlich alle nur Lügen. Jemand hat sogar ein Buch über die Stiftshütte geschrieben. Sie beschrieben den Anblick des am Brandopferaltar sterbenden Opfertieres sehr heldenhaft und selbstbewusst. Als es jedoch tatsächlich an das Tor der Stiftshütte ging, verfehlten sie das Ziel, und als sie zum Waschbecken kamen, konnten sie nicht einmal in das Wasser der Wahrheit eintauchen. Ohne dessen Geschmack zu kennen, kreisten sie nur um den Rand, und damit endete es. Und als sie dann die Tür zum Heiligtum erreichten, breiteten sie Prahlereien über sich selbst und über ihre Gemeindemitglieder aus und taten so, als seien sie spirituelle Personen, die alle Geheimnisse der Stiftshütte kennen. Als ob sie allein tiefe Wahrheiten wüssten, die andere nicht kennen. Wahrheit muss jedoch Wahrheit sein, wenn ich sie sehe, und Wahrheit, wenn andere sie sehen. Ob der Teufel sie sieht oder ein Engel sie sieht, wer auch immer sie sieht. Und selbst wenn Gott sie sieht, sie muss unveränderlich sein, damit sie Wahrheit ist. Ist das nicht so? Das Evangelium von Wasser und Geist, durch das Gott uns gerettet hat, ist das Evangelium von Wasser und Geist, das für jeden, der es sieht, klar ist. Gibt es außer diesem Evangelium noch einen anderen Weg, der unsere Sünden vollständig beseitigen kann? Existiert ein anderes Evangelium? Wenn man dieses klare Evangelium predigt, wozu besteht dann die Notwendigkeit, sich spirituell zu geben und Worte auszuschmücken? Solche prätentiösen Worte sind lediglich absurdes Gerede. In den alten Tagen, als das Essen knapp war und wir nur Gemüsesuppe aßen, verhärtete sich der Stuhlgang und wir litten. Als ich jung war, erlebte ich solche Dinge sehr oft. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang unter solchen Schmerzen leben müsste, wie könnte er dann als Mensch richtig funktionieren? Aus diesem Grund sagen die Menschen, wenn sie Unsinn hören, der nicht der Vernunft entspricht, dass es absurd sei. Ihr alle, Jesus trug unsere Sünden durch die Taufe, und indem er am Kreuz starb und auferstand, beseitigte er all unsere Sünden vollkommen. Dies ist die Wahrheit. Wenn auch nur ein einziges Element von Jesu Geburt, Taufe, Blutvergießen am Kreuz und Tod sowie Auferstehung fehlt, kann es niemals zu einer vollständigen Errettung werden. Ganz gleich, wie sehr man bezeugt und sagt, ich warf mich die ganze Nacht nieder, tat Buße und dachte an das Blut am Kreuz und meine Sünden verschwanden, so ist das letztendlich nur das Ergebnis eines Werkes, bei dem man die ganze Nacht hindurch eigene Anstrengungen unternommen hat. Die Bibel bezieht sich auf einen solchen Glauben und nennt ihn Glaube aus Werken. Der Segen desjenigen, der die Vergebung der Gesetzlosigkeiten empfangen hat. Der Apostel Paulus zitierte das Bekenntnis Davids, als er über die menschliche Glückseligkeit sprach. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Römer, Kapitel 4, Verse 7 bis 8. Was den Ausdruck betrifft, dass die Sünden bedeckt wurden, so darf man diesen nicht nur wörtlich interpretieren und so verstehen, als ob Gott lediglich darüber hinwegsieht und einen wegen des Glaubens an Jesus als sündlos betrachtet, obwohl die Sünde weiterhin bestehen bleibt. dass die Gesetzlosigkeiten Vergebung erlangt haben, bedeutet, dass die Sünde rein abgewaschen wurde und vollständig verschwunden ist. Dies bedeutet, dass sämtliche Sündenprobleme unseres Lebens gelöst sind. Dies spricht von der Tatsache, dass Jesus all ihre und meine Sünden durch das Evangelium von Wasser und Geist beseitigt hat. Indem er die Taufe empfing, übernahm er die Sünden, und indem er am Kreuz starb und auferstand, vollendete er die Errettung. Das Wort, welches besagt, glückselig ist der, dessen Sünden bedeckt sind, bedeutet nicht, dass er einfach darüber hinwegsieht, obwohl noch Sünde vorhanden ist. Es bedeutet vielmehr, dass Gott, weil er die Sünde bereits vollkommen beseitigt hat, diese Tatsache der Errettung in unseren Herzen klar bestätigt hat. Wenn man die Bibel nur nach dem bloßen Buchstaben interpretiert, ist dies nichts anderes als totes Wissen. Die Bibel sagt, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6. Wenn man lediglich im Buchstaben gefangen ist, darauf beharrt, ich glaube auf diese Weise und die Bibel missversteht, kann man niemals die Errettung erlangen. Wer ist nun tatsächlich die Person, der Herr die Sünde nicht anrechnen wird? Ist es einfach jemand, der blindlings glaubt? Nein. Es ist derjenige, der die klare Wahrheit kennt und anerkennt, dass der Herr bereits all unsere Sünden durch das Evangelium von Wasser und Geist beseitigt hat. Der Grund, weshalb Gott dieser Person die Sünde nicht anrechnet, ist offensichtlich, weil er selbst diese Sünde direkt beseitigt hat. Weil Gott selbst auf diese Erde kam, die Taufe empfing und unter Blutvergießen am Kreuz starb, wodurch er unsere Sünden direkt tilgte, kann er uns nicht länger für die Sünde zur Rechenschaft ziehen. Selbst nachdem wir die Sündenvergebung empfangen haben, begehen wir, da das Fleisch schwach ist, jeden Tag Sünden in Gedanken, im Herzen und in Taten. Der Grund, weshalb Gott uns dennoch nicht als Sünder betrachtet, liegt darin, dass sein Sohn all diese Übertretungen bereits getragen hat. Genau dies ist die unveränderliche Wahrheit. Ich habe Ihnen all diese Tatsachen durch das Wort bekannt gemacht. Glauben Sie das? Die Person, die diese Wahrheit in ihrem Herzen anerkennt, hat in genau diesem Moment bereits die Errettung empfangen. Als Jesus in das Haus des Zachäus kam, sagte er, heute ist diesem Haus das Heil widerfahren. So wie Zachäus erkannte, wer Jesus war und ihn als den Retter annahm, so bedeutet das Erkennen der Wahrheit Errettung. Jesus zu kennen bedeutet, die Wahrheit zu kennen. Wer ist Jesus? Er ist derjenige, der auf diese Erde kam, die Taufe empfing und am Kreuz starb, wodurch er all ihre und meine Sünden beseitigte. Diese Tatsache klar zu kennen, bedeutet wahrhaftig an Jesus zu glauben. Man empfängt die Errettung nicht einfach dadurch, dass man blindlings seinen Namen anruft. Reiner Glaube wie der Morgenstern. Ich werde bezüglich dieser Wahrheit in Zukunft klar zwischen richtig und falsch unterscheiden. Ich werde die ganze Welt mit dem Evangelium von Wasser und Geist bedecken. Sobald ich das Buch über die Stiftshütte veröffentliche, werde ich diese Arbeit noch konkreter vorantreiben. Bisher habe ich dies behutsam vermittelt, doch nun werde ich die Realität des falschen Glaubens gründlich aufdecken. Ich werde rufen: Habt ihr wirklich die Sündenvergebung empfangen, indem ihr auf diese Weise geglaubt habt? Das ist gefälscht. Das ist keine Errettung. Ich werde fragen, wie er euch am Kreuz retten konnte, wenn Jesus nicht einmal die Taufe für euch empfangen hat. Zu behaupten, dass man einfach glaubt, ohne die Wahrheit zu kennen, ist lediglich Selbsttäuschung. Ich werde die Arbeit, diese Wahrheit zu predigen, unaufhaltsam fortsetzen. Selbst wenn ich nur einen einzigen Vers der Bibel lese, kann ich den ganzen Tag lang über die tiefe Bedeutung predigen, die darin verborgen ist. Dass Gott den Glauben Abrahams anerkannte, liegt daran, dass Abraham genau die Tatsache, die Gott aussprach, so anerkannte, wie sie ist. Abraham wurde nicht deshalb anerkannt, weil er mit seinem eigenen Eifer an Gott glaubte. Es bedeutet vielmehr, dass sein Herz rein war. Kennen Sie die Bedeutung der beiden Schriftzeichen für Reinheit? Eine rein gelbe Blume ist eine gelbe Blume und eine rote Blume ist eine rote Blume. Die Form genauso anzunehmen, wie sie ist, noch bevor man ihr einen Namen gibt, das ist Reinheit. So wie es ein sehr schöner Anblick ist, wenn ein Mensch rein ist, so hat auch Gott Wohlgefallen daran, wenn wir rein sind. Wenn Gott gesprochen hat, ist die Angelegenheit damit erledigt. Wenn man jedoch allerlei Spitzfindigkeiten vorbringt und behauptet, man wolle seinen eigenen Glauben beweisen, wie frustriert muss sich Gott da wohl fühlen? Das Wort Gottes, welches die Wahrheit ist, ist das Leben an sich. Abraham glaubte auf reine Weise und genau so, wie es gesagt wurde, dem Wort, dass Gott seine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne machen würde. Mit unserer Errettung verhält es sich genauso. Als Jesus sagte, »Ich werde die Taufe empfangen, um eure Sünden zu übernehmen, die Sünden der Welt zu tragen, am Kreuz zu sterben und euch vollständig von all euren Sünden zu erretten.« Da ist es Reinheit, einfach Ja zu sagen und dies anzunehmen. Die Tatsache, dass der Herr all dies durch die Taufe, das Kreuz und die Auferstehung vollbracht hat, genauso anzuerkennen, ohne auch nur ein Jota oder ein Tüpfelchen hinzuzufügen oder wegzunehmen, das ist exakt der Glaube wie der Morgenstern, den Gott sich wünscht. Welche komplexe Logik ist hierbei erforderlich und wozu braucht es die eigenen Gedanken? Wenn Gott in der Bibel auf diese Weise gesprochen hat, dann ist dies unmittelbar die Wahrheit. Auch ich habe Zeiten, in denen meine Gedanken überhand nehmen. Wenn ich dann jedoch die Bibel aufschlage und mich in Gottes Wort vergewissere, finden alle menschlichen Gedanken augenblicklich ein Ende. Ich schlage mir aufs Knie und sage, »Ah, ich habe mir schon wieder unnütze Gedanken gemacht.« Der Apostel Paulus warnte davor, nicht über das hinaus zu denken, was zu denken angemessen ist. Die Worte der Bibel sind die Wahrheit. Die eigenen Gedanken oder die Logik christlicher Philosophen sind nicht die Wahrheit. Der Satz »Ich denke auf diese Weise« ist nicht erforderlich. Man muss vor dem Wort Gottes auf reine Weise eins werden. Als ein glückseliger Mensch leben, ohne Werke zu tun. Wenn die Menschen die Wahrheit richtig kennen und glauben würden, würde ich mir dann die Mühe machen, weiterhin Bücher zu veröffentlichen und das Wort zu predigen. Das liegt daran, dass jeder nur Äußerungen von sich gibt, die der Wahrheit ähnlich sind. Etwas Ähnliches kann niemals die Wahrheit sein. So wie ein Luftkühler und eine Klimaanlage ähnlich aussehen, ihre Funktionen jedoch strikt verschieden sind, bedeutet eine bloße Ähnlichkeit mit der Wahrheit nicht, dass alles dasselbe ist. Selbst wenn es das Wort einer Person von niedrigem Stand ist. Wenn sie die Wahrheit richtig erkennt und spricht, nehme ich es bereitwillig an. Denn richtig und falsch müssen klar unterschieden werden. Wenn wir an Jesus glauben, müssen wir rein sein. Die eigenen Talente zur Schau zu stellen und sich wie ein Affe aufzuführen, dringt nicht zu Gott durch. Wir müssen menschliche Gedanken ablegen und gemäß der in der Bibel aufgezeichneten geistlichen Bedeutung glauben. Es ist gefährlich, die Bibel nur wörtlich zu verstehen, bloß weil man die Sprache auf einfache Weise kennt. Dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Römer, Kapitel 4, Verse 4 bis 5. Sich diesen Vers anzusehen und zu sagen, obwohl ich mangelhaft bin, will ich, da Jesus sagte, er habe meine Sünden mit dem Blut am Kreuz beseitigt, ebenfalls versuchen, auf diese Weise zu glauben, entspricht nicht der wahren Bedeutung der Bibel. Es mag wörtlich ähnlich klingen, aber im Inneren ist Gottes vollkommene Proklamation enthalten. Ich habe euch bereits gerettet, ohne dass ihr euch überhaupt die Mühe machen müsst, versuchen zu glauben. Wir dürfen uns nicht einmal die Mühe machen, versuchen zu glauben. Wer sich abmüht, an seinem eigenen Entschluss oder Glauben festzuhalten, wird letztendlich Schande erleiden. Gott hat kein Wohlgefallen an einer solchen Haltung. Man muss ausschließlich gemäß der Wahrheit erkennen und gemäß der Wahrheit anerkennen. Nur dann können unsere Herzen wahren Frieden erlangen. Wenn man Gottes Wort hört, muss man wirklich auf reine Weise zuhören. Selbst wenn man selbst noch nicht daran gedacht hat. Wenn die andere Person die richtige Wahrheit spricht und Gottes Wort korrekt auslegt, ist es ausreichend, dies mit den Worten »Ja, das ist so« anzuerkennen. Wenn man mit »Ja« auf das Wort antwortet, welches besagt, wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünde, dann ist die Angelegenheit damit erledigt. Sie müssen einfach nur »Ja« zu der Tatsache sagen, dass er unsere Sünden bereits mit dem Evangelium von Wasser und Geist beseitigt hat. In dem Moment, in dem man eine Bedingung knüpft und sagt, das ist wahr, aber wird die Wahrheit trübe und man verfällt unter das Joch der Mühe, sich krampfhaft zum Glauben zu zwingen, während man ein Leben lang an einem ungläubigen Herzen festhält. Denken Sie darüber nach. Wie wurde dieses gesegnete Leben möglich, indem man ein glückseliger Mensch wird, ohne Werke getan zu haben, die Bedeckung der Sünden empfängt und die Vergebung der Gesetzlosigkeiten erlangt? Es ist exakt dem Evangelium von Wasser und Geist zu verdanken. Weil diese Tatsache so dankenswert ist, können wir uns niemals unserer selbst rühmen, ganz gleich, wie sehr wir dem Herrn dienen. Wenn es überhaupt etwas zu rühmen gibt, dann ist es einzig die Tatsache, dass das Evangelium des Herrn von Wasser und Geist unsere Sünden vollkommen und ohne jegliches überflüssige Beiwerk beseitigt hat. Weil die Errettung so vollkommen ist, besteht keine Notwendigkeit, sich Sorgen zu machen und zu fragen, ob man die Errettung empfangen hat oder nicht. Obwohl es sich nur um einen mangelhaften Leib handelt, gibt es, wenn der Herr ihn gebraucht, nur das Herz, das sich für das Evangelium schonungslos hingeben möchte, einschließlich der Gedanken, des Herzens, der Zeit und des Fleisches. Wir müssen nach einem solchen Leben einfach nur in das Reich des Herrn eingehen und wir hoffen lediglich inständig, dass noch mehr Menschen zu glückseligen Heiligen wie uns werden. Wir danken dem Herrn zutiefst, der uns einen solchen Segen geschenkt hat. Was sind Menschen wie wir schon, dass er uns eine solche Gnade erwiesen hat? In der Welt gibt es wahrlich viele Menschen, die stark in ihrer eigenen Gerechtigkeit sind und so tun, als seien sie großartig, klug und heilig. Ich habe jedoch nichts, dessen ich mich vor ihnen rühmen könnte. Ist mein Verhalten besser als ihres? Oder ist meine Erscheinung herausragend? Selbst wenn andere mich auslachen und sagen, ich sei unansehnlich, ist mir das gleichgültig. Was macht es schon aus, wenn man auf dieser Erde ein wenig mangelhaft ist? Schließlich werden wir am Strom des Wassers des Lebens ewig und im Überfluss genießen, wenn wir in das Reich des Herrn eingehen. Ihr alle, seid ihr wirklich glücklich? Tatsächlich gibt es niemanden auf der Welt, der so glücklich ist wie wir. Hat Gott unsere Sünden beseitigt oder hat er sie nicht beseitigt? Er hat sie beseitigt. Wenn Gott sie beseitigt hat, dann haben wir keine Sünde. Das ist die Wahrheit und der wahre Glaube. Aus Dankbarkeit für diese Gnade möchte ich dem Evangelium auch heute und morgen weiterhin dienen. Wenn Gott den Weg öffnet, möchte ich viel materiellen Reichtum erlangen und auch den Wohlfahrtsdienst für sie kraftvoll entfalten. wenn ich die Herausforderung des Glaubens nicht nach meiner eigenen Berechnung, sondern nach Gottes Methode annehme, wird Gott alles vollbringen können. Wenn wir im Glauben vorangehen, können wir auf jedem Gebiet siegreich sein. Da es die von Gott gegebene Weisheit gibt, was könnten wir da nicht tun? Ich werde das heutige Wort mit einem Herzen voller Dankbarkeit gegenüber Gott abschließen, der uns auf so kostbare Weise gebraucht.